Thomas Ballhausen, Kummerbund. Eine der wenigen Erinnerungen, die ich noch habe, ist, wie man mir beigebracht hat, mich auf die goldenen Regeln des Überlebens und Verhaltens einzulassen, auf diese seit vielen Generationen tradierten Weisheiten und Hinweise, die ich in Form eines handlichen Bändchens bei mir trage, zu vertrauen. Diese Instruktion ging zeitlich beinahe parallel mit der Beobachtung eines punktuellen, schmerzhaften Eingriffs einher, den ich nur begleiten, aber nicht in vollem Umfang nachvollziehen oder gar empfinden konnte. Die goldenen Regeln erschienen mir damals inmitten dieser unerträglichen Situation und ihren meine Kräfte übersteigernden Anforderungen plump und phrasenhaft, das ewige Geleier ahnungsloser. Eine weitere, damit zumindest indirekt verbundene Begebenheit, die mir mit gleicher Schwere im Gedächtnis haftet, ist ein unwirtlicher Vormittag, an dem ich den Unterschied zwischen oben und unten tatsächlich verstanden habe. Der Wind blies damals den Schnee vor mir her, mein Blick war, die mich begleitenden ausblendend, auf einen kleinen Karren gehaftet, der vor mir herrumpelte und eine traurige Last mit einer an Frechheit grenzenden Leichtigkeit transportierte. Als das Fahrzeug an seinem Bestimmungsort angelangt war und ich, ohne die Trauergäste ringsum wirklich wahrzunehmen, beobachtete, wie der beförderte Körper hastig verscharrt wurde, erkannte ich den erwähnten Unterschied und verstand darüber hinaus erstmals die schändliche Natur all meiner Empfindungen und Wünsche in vollem Ausmaß. Das Handbuch habe ich, nicht nur wegen der Kälte, die meine Finger betäubte, nicht hervorgeholt. Die in ihm enthaltenen, eher entmutigenden Sätze waren mir ohnehin geläufig und so beließ ich es dabei, eine der Regeln wie gewohnt leise flüsternd und von den anderen beinahe unbemerkt aufzusagen. Die zwei größten Gefahren in jeder Situation, eine passive Lebenseinstellung und die Tendenz zu übermäßiger Bequemlichkeit, gehen von dir selbst aus. Ich hätte den Regeln, abseits von dem mich beruhigenden Ritual des Aufsagens ausgewählter Sätze, auch weiterhin gerne vertraut. Doch auf diese Situation und die Verschlimmerung der allgemeinen Lage, das Durcheinander der letzten Tage des Kombinats, hatte mich keiner vorbereiten können. Rückblickend waren meiner individuellen als auch der generellen Situation wohl Entscheidungen vorausgegangen, die aufgrund ihrer Auswirkungen zu wesentlicheren Teilen ohne mich gefällt worden waren, hätten sie meine Möglichkeiten und Expertise als Mensch und Analyst doch bei weitem überschritten. Mein Urteil war schon in den Monaten davor immer mehr in Verruf geraten, auf mich hatte man sich, so die Einschätzung meiner Kollegen in der Agentur, immer weniger verlassen können. Trotz meiner Bemühungen, mich ganz meinen alltäglichen Aufgaben zu widmen und alle anderen Umstände einfach zu ignorieren, war die Verschlechterung der Zustände nicht mehr aufzuhalten. Innerhalb der Agentur war ich der Abteilung Vergangenheit zugeordnet gewesen. Uns unterlag die sachgerechte Veränderung der Geschichtsschreibung je nach Bedarf und veränderter politischer Situation. Ich war mit meiner Spezialisierung alles andere als unglücklich, war ich doch auch nicht imstande, für die beiden anderen Abteilungen wirken zu können. Die Zukunft konnte ich nicht prognostizieren und für die Auseinandersetzung mit der Gegenwart mangelte es mir schlicht an Konsequenz, Stärke und Gewaltbereitschaft. Ich flüsterte: Verfolge so lange wie möglich die Berichterstattungen, um die tatsächlichen Gefahren gut einschätzen zu können. Dann tue das Unerwartete. Mit der Rolle einer Nebenfigur konnte ich mich eher abfinden, als mit dem Gedanken, für meine unausgesprochenen Wünsche und den damit verbundenen Katastrophen in einem unerwarteten Moment zur Rechenschaft gezogen zu werden. Als unser letztes Luftschiff schon beim Steigflug zerbrach und in Form eines glühenden Regens auf das Flugfeld und die umliegenden Bezirke niederging, fühlte ich mich dafür ebenso verantwortlich wie für die Notwendigkeit, meine kleine, kärglich eingerichtete Unterkunft in einem der Vororte der Hauptstadt aufzugeben, um den eindringenden feindlichen Truppen zu entgehen. Nur meine Kartentasche und wenige andere Gegenstände mit mir nehmend, machte ich mich in Richtung der im Zentrum gelegenen unterirdischen Schutzräume auf. Doch statt in den mir vorgeschriebenen Bereich hinabzugehen und dort gemeinsam mit meinen von Fieber und Angst angetriebenen Kollegen eine mir angesichts der unaufschiebbaren Niederlage nutzlos vorkommende Tätigkeit weiter auszuführen, nahm ich den Abstieg in einen der anderen weit verzweigten Bauten. Ich flüsterte: Bestreue verräterische Abfälle mit Asche oder vergrabe sie sorgfältig. Die Narben an meinen Unterarmen sind in dieser neuen Zeit ohne Lichtbilder die einzigen Zeichen von Identität und Legitimität geworden. Sie sind Kennzeichen meiner vermeintlichen Unverwechselbarkeit, ein Gewebe, das Bahnen zu meinem früheren Leben schlägt. Die Verläufe der Narben sind eine Landkarte einer fremdgewordenen Ära, nur diese Repräsentationen alter Wege und Vertrautheiten sind geblieben. Nach und nach ist alles verschwunden, habe ich mir meine Bedürfnisse verkleinert und mich mit immer weniger zufrieden gegeben. Jetzt möchte ich nichts mehr nötig haben, um hier weitermachen zu können. Wenig Essen, keine Moral, keine Prinzipien oder Gesetze. Von Linearität habe ich ohnehin noch nie viel gehalten. Hier gilt, woran ich mich erst mühsam gewöhnen musste, nur die Gegenwart. Und was uns verbindet, was wir wie eine gute Hoffnung in bunten Stoff und Zeitungspapier einschlugen, spiegelt sich in den mittlerweile ungültigen Fahrplänen an den Wänden. Eine Wahrheit wird hier mit der nächsten überklebt, entblößt werden nur die Körper meiner verzweifelten, vielleicht weniger freiwilligen Mitbewohner. Ich versuche nicht auf die aufgerissenen Kleider und offenstehenden Hosen zu achten, auf die verzweifelten Umarmungen und Haltungen, in denen man Schläge oder Liebkosungen empfängt. Ich taste nach meinem Besteck, überprüfe insbesondere das Vorhandensein meines an den Rändern scharf geschliffenen Löffels. Ich flüstere: Wenn du, weil dein Wert überschätzt wurde, verschleppt wirst, brauchst du vielleicht unsichtbare Tinte. Unter der zentralen Bahnstation Kimmeriens, diesem Land der Schatten und Turbulenzen, habe ich mich also eingerichtet und mit den anderen Flüchtenden arrangiert. Hier gibt es weniger Türen, an die geklopft werden kann. Das ist beruhigend. Fühlen sich doch alle, wie sie da sitzen und stehen, ihre Kerne kauend und sich so an diesen Ort bindend, wie Verräter. Was ich in meiner Kartentasche mit mir trage, hilft mir zumeist, den Überblick zu bewahren. Indem man die Zeit wie ein erlegtes Tier häutet und ihre Strukturen freilegt, entfaltet man den umgebenden Raum wie ein Blatt Papier. Mit einer schnellen Handbewegung wische ich Blut und Gewebe weg. Ich möchte gerne genau hinsehen, dort, wo alles aufklafft und die Wirklichkeit schmerzhaft hervortritt. Ein Blick pro Tag erscheint mir da ausreichend. Mehr möchte ich mir nicht mehr zumuten, mehr kann ich mir nicht mehr zutrauen. Nachts gehe ich manchmal zurück zu einem der Eingangstore, die immer noch offen stehen, und sehe nach draußen. Die obenliegende Welt ist zu einem Übungsgelände verkommen, die von mechanischem Knattern und im Dunkel gut sichtbaren Feuern durchzogen ist. Die Architektur der unterirdisch gelegenen Struktur macht es für mich schwierig auszumachen, woher die Geräusche kommen. Im Dunkel fühle ich mich ein wenig sicherer. Ich glaube, ungesehen zu bleiben, weil ich selbst kaum etwas ausmachen kann. Ich flüstere: Wenn du vollständig verschüttet bist, bist du wahrscheinlich zu schwer verletzt, um dich selbst zu befreien. Auch unterhalb der Stadt, die, so meine Überzeugung, von einem unhintergehbaren Ereignis, einer heimlich ersehnten Katastrophe eingeholt worden ist, bin ich fast immer in Bewegung. Das Netz aus Tunneln und Übergängen, die Passagen, die immer nur zu weiteren Plateaus und Zwischenstationen führen, verleiten dazu. Wie alle anderen taumle ich unausgesetzt weiter und sinke nur hin und wieder für ein paar Momente zu Boden. Müde bin ich nicht. Es gibt ja nichts zu tun, um müde werden zu können. Ich bin erschöpft, eben weil nichts mehr zu schaffen, nichts mehr möglich ist. Wir bewegen uns wie die Schlafwandler, sind aber doch eigentlich Schlaflose. Wir träumen, ohne zu schlafen, inspiriert von ein paar zerschlagenen Schaukästen und einem kleinen Boot, das, mit dicken Holzbalken abgestützt, einen der größeren Räume des Komplexes völlig einnimmt. Diese Zwischenräume voll aufbereiteter Luft haben uns gleich gemacht. Versorgen sie uns doch mit einer Vielzahl fremdartiger, sich aufbauender und wieder zerfallender Bilder. Schweigend gehen wir uns zumeist aus dem Weg, stolpern im künstlichen Zwielicht über jene, die gestrauchelt sind und auf das Unvermeidliche warten. Wer sich hinsetzt und ausgeatmet hat, steht nur ganz selten wieder auf. Sitzend kann man besonders gut erschöpft sein, und ich frage mich erneut, ob ich damals vorsätzlich in den falschen Bereich hinabgestiegen bin, um jemanden zu suchen. Die Vorstellung, ich könnte hier jemanden auslösen und wie ein selbstloser Held an die Stelle des Gesuchten treten, gefällt mir. Übertroffen wird diese Fantasie nur durch die absurde Vorstellung, dass ich diese Tat bereits vollbracht haben könnte und mich deshalb mit meinen schwindenden Erinnerungen hier abmühe und nicht zurück an die Oberfläche wagen darf. Wenn mein Aufenthalt hier tatsächlich einen tieferen Sinn hat, so sage ich mir, darf es nur dieser sein. Zumindest hier will ich über mich hinauswachsen, etwas wie ein neues Zeitalter wird ohnehin nicht mehr anbrechen. Alles, was es künftig geben wird, ist Erde. Ich hocke mich hin, die anderen Schemen ignorierend und von dieser Hoffnung auf die Annahme meines Opfers erfüllt, beginne den lockeren Boden aufzuwühlen, noch tiefer vorzudringen. Ich grabe, schiebe meine Finger zwischen die lehmigen Schichten und dränge mich, schwimmend und beißend, mit voller Wucht in den Boden. An den bitteren Geschmack des Elements und die Feuchte zwischen den Zähnen werde ich mich wohl niemals gewöhnen können. Als ich mit den Händen nicht mehr weiterkomme, stoße ich immer und immer wieder meinen Löffel in das nasse Feucht, schaufle Erde hinter mich und in meinen Mund, grüble währenddessen nach, rechne und frage mich, ob man mich über meine frühere Rolle und die daran geknüpften Verantwortungen vielleicht belogen hat. Ich flüstere. Fang nicht an, die Schläge oder Schüsse zu zählen, wirf dich auf den Boden und bleib liegen.